Gerade wird wieder viel über Sanktionen geredet. Über Sanktionen gegen den Iran nach dessen Angriff auf Israel. Und über die gegen Russland natürlich auch. Da gibt es ständig neue wegen des Kriegs gegen die Ukraine. Und die USA haben kürzlich gedroht, eine israelische Militäreinheit zu sanktionieren wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland.
Sanktionen werden tatsächlich immer genauso beschrieben als das Instrument zwischen Worten und Krieg.
Wenn Worte nicht reichen und Krieg vermieden werden soll, dann spricht man Sanktionen aus. Aber wie wirksam sind sie eigentlich, die Sanktionen? Die Geschichte zeigt, dass es tatsächlich Beispiele gibt, da haben sie funktioniert. Wann und warum? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast mit historischen Hintergründen zu aktuellen Themen. Ich bin Jörg Biesler.
Ja, also mit Sanktionen sind natürlich letztlich immer die Hoffnung verbunden, dass man wirklich eine Verhaltensänderung erzwingen kann,
sagt Sanktionsforscherin Julia Grauvogel.
Und Sanktionen erfüllen außerdem noch eine andere wichtige Funktion. Sie setzen nämlich ein Signal und senden ein Signal, dass bestimmte völkerrechtliche Normen nicht einfach ohne Folgen verletzt werden können.
Gegen Russland ist zum Beispiel ein Boykott von Öl- und Gaslieferungen verhängt worden, ein Embargo von Gütern, die bei der Kriegsführung helfen, und Vermögen sowohl vom Staat als auch von Privatpersonen, die für den Staat handeln, sind eingefroren worden. Das waren Sanktionen nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Vor allem wirtschaftliche Sanktionen. Aber es gibt auch Einreiseverbote und die Ausladung von wichtigen internationalen Treffen. Insgesamt mehr als 2500 Einzelmaßnahmen sind das, vor allem von der Europäischen Union, die mittlerweile mehr als ein Dutzend Sanktionspakete verabschiedet hat. Aber auch viele andere Staaten beteiligen sich. Typische Sanktionen sind das nicht, meint Julia Grauvogel.
Also die typische Sanktion, und das sind andere Sanktionen als die, die wir gerade im Fall von Russland oder Iran diskutieren, richten sich eigentlich gegen kleine Staaten, gegen kleine Volkswirtschaften, vor allem im globalen Süden, oft auf dem afrikanischen Kontinent. Wenn es UN-Sanktionen sind, werden die in der Regel im Kontext von Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen verhängt. Es gibt aber auch viele Sanktionen, die verhängt werden infolge von Menschenrechtsverletzungen oder infolge von Verletzungen von Demokratie, von verfassungsmäßiger Ordnung. Und es sind in der Regel mächtige Staaten, die kleinere Staaten sanktionieren.
Julia Grauvogel, Sprecherin des Forschungsteams Intervention und Sicherheit am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg. Ihr Spezialgebiet, das sind internationale Sanktionen gegen autoritäre Regime in Afrika. Und gerade dort finden wir historische Beispiele für Wirtschaftssanktionen, die Erfolg hatten. Zum Beispiel gegen Südafrika.
Also das Spannende ist, dass es nicht den einen Auslöser von Sanktionen gab, weil es auch nicht die einzige Sanktionsentscheidung gab, sondern über einen Zeitraum von fast 30 Jahren wurden diese Sanktionen immer wieder verschärft. Aber sie haben sich immer wieder orientiert an einer Verschärfung der Rassentrennung in Südafrika und einer Verschärfung der Repression der schwarzen Mehrheitsgesellschaft. Und 1963 wurde zum ersten Mal ein damals noch nicht bindendes Waffenembargo von den Vereinten Nationen beschlossen, und der Ausgangspunkt war unter anderem, dass 1962 Nelson Mandela verhaftet wurde und dann der Prozess gegen ihn begann. Und in den 70ern wurde dann wiederum nachgeschärft, dieses Waffenembargo wurde dann verbindlich.
Der Sicherheitsrat beschließt, dass alle Staaten ab sofort die Lieferung von Waffen und dazugehörigem Material aller Art nach Südafrika einzustellen haben, und beschließt ferner, dass sich alle Staaten jeglicher Zusammenarbeit mit Südafrika bei der Herstellung und Entwicklung von Kernwaffen zu enthalten haben.
So heißt es in der Resolution 418 vom 4. November 1977. In der erklärt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Waffenembargo gegen Südafrika für verbindlich. Konkret richteten sich die Maßnahmen gegen das Apartheidsregime, also die Herrschaft der weißen Minderheit über die schwarze Mehrheitsbevölkerung, und gegen die sogenannte Rassentrennung, die das gesamte Leben in Südafrika bestimmte. Getrennte Schulen, getrennte Wohngebiete. Die südafrikanische Regierung schlug Proteste gegen diese Segregation blutig nieder. Und darauf reagierten die Vereinten Nationen mit Sanktionen.
Es gab dann auch Sportsanktionen. Südafrika durfte beispielsweise nicht mehr an Sportveranstaltungen des Commonwealth teilnehmen. Und der Auslöser dafür waren dann 1967 Proteste in Soweto, bei denen mindestens 500 Menschen zu Tode kamen. Und in den 80ern entschied sich dann endlich, kann man sagen, auch der Westen dazu, Südafrika zu sanktionieren. Und da war der Ausgangspunkt, dass die südafrikanische Regierung, das Apartheid-Regime, einen allgemeinen politischen Notstand beschlossen hatte, der ihnen ganz viele Rechte gab, wenn es darum ging, diese Proteste, diese Anti-Apartheid-Bewegung zu unterdrücken. Es gab auch ein Ölembargo seitens der OPEC. Es gab die schon angesprochenen Sportsanktionen. Südafrika wurde beispielsweise von Olympischen Sommerspielen ausgeschlossen, was einen wichtigen psychologischen Effekt hatte. Und es gab dann ab Mitte der 80er Jahre auch Wirtschaftssanktionen, die der Westen, allen voran die damalige Europäische Gemeinschaft, aber auch die USA und Japan verhängt hatten. Da ging es dann um Import-Exportverbote, aber auch Investitionsverbote.
1994 endete die Apartheid in Südafrika, als Nelson Mandela als erster schwarzer Präsident vereidigt wurde.
Our daily duties as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul.
Dass Nelson Mandela Präsident wurde, das hat auch mit den Sanktionen zu tun.
God bless Africa. I thank you.
Kann man sagen, dass gerade auch weil das so vielfältig war mit den unterschiedlichen Sanktionen, es in gewisser Weise auch prototypisch ist? Also Sie haben ja gesagt, es gibt ein Waffenembargo, das soll erstmal einschränken, dass die Regierung Gewalt gegen andere anwenden kann. Dann ist es aber auch symbolisch, haben Sie gesagt, denn so eine Verurteilung zu Sanktionen ist natürlich nicht nur faktisch eine Einschränkung, sondern es setzt auch ein Zeichen. Und dann kommen noch die Wirtschaftssanktionen dazu. Wahrscheinlich braucht man immer mehrere Maßnahmen, wenn man erfolgreich sein will.
Genau, und das ist etwas, was wir auch heute noch durchaus sehr oft sehen. Ich habe zusammen mit einer Kollegin einen Datensatz aufgebaut, wo wir uns alle Sanktionsfälle ab 1990 anschauen. Über 400 Fälle sind in diesem Datensatz. Und da sehen wir es in der Mehrzahl der Fälle, dass es nicht nur ein Akteur ist, also nicht nur die EU oder nicht nur die USA oder nicht nur die Vereinten Nationen, die Sanktionen verhängen, sondern immer Kombinationen dieser Akteure.
400 Fälle seit 1990? Hätte ich nicht gedacht. Gucken wir uns die Situation in Südafrika mal an zum Zeitpunkt, als die Sanktionen eingesetzt haben. Wie hat die Bevölkerung das denn aufgenommen?
Ja, das ist ganz spannend, weil es Tatsache sehr unterschiedliche Bewertungen gibt, wenn man einerseits die Wissenschaft anguckt und andererseits die Bevölkerung. Und insbesondere, wenn man die Anti-Apartheid-Aktivisten und ihre Reaktion auf diese Sanktionen sich anschaut, dann sind die gewissermaßen optimistischer, positiver als vielleicht die wissenschaftliche Bewertung, weil es dort sehr viele Stimmen für diese Sanktionen gab. Die Sanktionen wurden als solidarischer Akt verstanden. Es gibt sehr viele Berichte, die zeigen, dass diese Sanktionen offenbar die Motivation gestärkt haben, dass sie auch zu einer Legitimierung dieser Bewegung beigetragen haben und dass sie sehr stark begrüßt wurden. Und in einer Phase zwischen der Entlassung Mandelas dann aus dem Gefängnis und letztlich den Wahlen, wo er zum Präsident gewählt wurde. Wir springen jetzt ein bisschen nach vorne, aber das zeigt auch nochmal, wie die Menschen darauf reagiert haben. Hat er zum Beispiel sich sehr kritisch darüber geäußert, dass einzelne Sanktionen so schrittweise zurückgenommen wurden, weil das für ihn immer noch ein sehr wichtiges Instrument war, selbst in dieser Phase der schrittweise Öffnung.
Diese Sanktionen gegen Südafrika, Nelson Mandela ist freigekommen, die Wahlen wurden gewonnen, waren erfolgreich.
Ja, ich möchte gerne mal andersrum anfangen, weil wenn man sich die wirtschaftlichen Folgen anguckt, dann sind die gar nicht so groß. Das heißt, wenn man rein davon ausgeht, Sanktionen wirken, weil sie wirtschaftlichen Druck ausüben und dieser wirtschaftliche Druck dann zu politischen Eingeständnissen führt, dann waren sie kein ganz eindeutiger Erfolgsfall, weil dieser wirtschaftliche Druck nicht so riesig war. Man kann davon ausgehen, dass die Sanktionen Kosten in Höhe von vielleicht 2% der Wirtschaftsleistung Südafrikas verursacht haben. Das ist nicht nichts, aber verglichen mit anderen Fällen ist das auch nicht überragend. Und wenn man sich wissenschaftliche Studien anguckt, dann sagen die in der Regel, Sanktionen haben vielleicht den wirtschaftlichen Niedergang beschleunigt, aber sie waren nicht der Auslöser. Da ging es eher um dieses ineffiziente System der Rassentrennung und Südafrika wäre so oder so in eine wirtschaftliche Krise geschlittert. Trotzdem ist es eben aus meiner Sicht ein Erfolgsfall. Und das liegt daran, dass Sanktionen eben so wichtig waren als Zeichen der internationalen Unterstützung und als Zeichen auch der Legitimierung. Im Westen hatte man lange Angst vor auch der Anti-Apartheid-Bewegung, vor dem ANC. Man hatte Angst vor einer quasi kommunistischen Gefahr. Und die Tatsache, dass sich der Westen dann irgendwann auch dazu durchgerungen hat, diese Bewegung, diese Anti-Apartheid-Bewegung mit Sanktionen zu unterstützen, war eben auch ein Zeichen, dass man sie als legitim anerkannt hat. Und Nelson Mandela, um nochmal auf ihn zu sprechen zu kommen, ist irgendwann mal gefragt worden, ob er der Meinung ist, dass Sanktionen eine wichtige Rolle beim Ende des Apartheid-Regimes gespielt haben. Und er selber sagte, ja, daran besteht kein Zweifel.
Aber Sie haben auch gerade schon gesagt, wie lange das gedauert hat, nämlich 30 Jahre.
Genau, und das ist auch wiederum ein Stück weit typisch für Sanktionen. Wir sagen in der Forschung, Sanktionen wirken gewissermaßen entweder sehr, sehr schnell, teilweise schon im Stadium der Androhung, oder der wirtschaftliche Effekt entwickelt sich erst im Laufe der Zeit. Und dann sehen wir in der Regel nicht schnelle Erfolge, sondern dann ist das eine Frage von Durchhalten auch.
Solche Sanktionen sind ja eigentlich auch ein, sagen wir mal, Plädoyer für eine gewisse Art von Universalismus und Objektivismus. Also es ist nicht Sache jedes einzelnen Staates, wie er sich verhält, auch nicht gegenüber der eigenen Bevölkerung, sondern die Vereinten Nationen, die Weltgemeinschaft nimmt für sich in Anspruch, gewisse Grundsätze zu haben, die als unverletzlich gelten.
Genau, und das ist einerseits ein sehr, sehr hehrer Anspruch an dieses Instrument, aber auch ein Anspruch, an dem sich Sanktionen immer wieder messen lassen müssen und dann auch ein Einfallstor für Kritik, weil Tatsache nicht nur die UN-Sanktionen, sondern insbesondere westliche Sanktionen einerseits doch sehr deutlich auf ähnliche Verletzungen von beispielsweise Menschenrechten und Demokratie reagieren. Gleichzeitig wissen wir, dass bestimmte enge Beziehungen zwischen den Ländern, die Sanktionen verhängen und denen, die potenziell von Sanktionen betroffen sind, solche Sanktionen auch unwahrscheinlicher machen. Und das sind dann natürlich auch Entwicklungen, die die Glaubwürdigkeit dieses Instruments ja zumindest gefährden.
Ja, da muss sich auch der Westen immer fragen lassen, was er vielleicht tut in den Ländern, was auch nicht unbedingt öffentlich wird. Also Sanktionen sozusagen sind ein öffentliches Mittel über die Vereinten Nationen, irgendwie auch der Königsweg. Aber man kann trotzdem nicht sagen, das ist jetzt für alle fair, weil Sanktionen werden immer verhängt und immer gegen diejenigen, die gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen.
Ja, und was das aus meiner Sicht auch zeigt, Sanktionen sind eben nicht nur ein wirtschaftliches Druckmittel, sondern sind ein wichtiges Signal. Das wird zum Teil so ein bisschen als manchmal auch billige Symbolpolitik diskreditiert. Aber wie schon gesagt, das motiviert Bewegungen, die sich auch gegen autoritäre Herrschende auflehnen. Das heißt, Sanktionen sind ein wichtiges Signal, aber deswegen müssen Sanktionen auch sehr gut erklärt werden. Und dieser kommunikative Aspekt gerät manchmal vielleicht ein bisschen in den Hintergrund, wenn wir erstmal darauf gucken, wie groß ist der wirtschaftliche Schaden, wie werden die wirtschaftlichen Beschränkungen umgangen. Aber es gibt eben auch noch diese andere Dimension, die sehr wichtig ist.
Mit Sanktionen der Vereinten Nationen übt sozusagen die gesamte Weltgemeinschaft Druck aus. Aber auch einzelne Staaten können Sanktionen verhängen.
UN-Sanktionen sind verbindend für alle Staaten der Welt. Das ist natürlich eine andere Voraussetzung, als wenn einzelne Staaten oder Staatengruppen sich entscheiden, ein anderes Land zu sanktionieren. Und es hat gewissermaßen auch eine Verschiebung stattgefunden. Wenn man sich die 1990er Jahre anschaut, dann gab es sehr viele Sanktionen der Vereinten Nationen. Irgendwann gab es dort eine gewisse Sanktionsmüdigkeit. Und dann hat sich das Sanktionsgeschehen so ein bisschen hin zu unilateralen Sanktionen, also Sanktionen durch einzelne Staaten oder durch Koalitionen von vor allem westlichen Staaten hin verlagert. Das heißt, die USA haben vermehrt Sanktionen verhängt, die EU hat vermehrt Sanktionen verhängt. Und diese Maßnahmen sind erstmal nicht für alle anderen Staaten verbindlich. Es schließen sich zwar sehr viele Staaten oder zunehmend mehr Staaten auch diesen Maßnahmen an. Im Fall von Russland sieht man jetzt, dass diese Sanktionen sehr breit unterstützt werden, auch von nicht-westlichen Staaten, zum Beispiel von Singapur, auch von der traditionell neutralen Schweiz. Aber diese Maßnahmen sind erstmal nur für die verbindlich, die sie erlassen und nicht für die ganze Welt, nicht für die ganze Weltgemeinschaft.
Manchmal geht es gar nicht anders, als Sanktionen außerhalb der Vereinten Nationen zu organisieren. Zum Beispiel gegen Russland, das als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat ein Vetorecht hat. Russland hat mit seinem Veto gerade die Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea verhindert. Wie legitim ist das denn, frage ich jetzt mal ganz offen, wenn sich einige Staaten des Westens oder auch sehr viele zusammenfinden, um solche Sanktionen außerhalb der Vereinten Nationen zu verhängen?
Das ist eine schwierige Frage, die Tatsache auch umstritten ist. Es gibt Länder aus dem globalen Süden, es gibt Länder wie Indien, wie China, die sich in der Vergangenheit durchaus auch sehr vehement gegen eine zu offensive Sanktionspraxis ausgesprochen haben. Spannend ist da, sich die Entwicklung der letzten Jahre anzugucken, weil in der Vergangenheit hat China immer Stellung bezogen gegen Sanktionen, hat zwar gewissermaßen selber auch in bestimmten Situationen, in bestimmten Konflikten Sanktionen verhängt, die aber dann nie als solche bezeichnet, weil es natürlich schwierig ist, sich selber gegen Sanktionen auszusprechen und dann über eigene außenpolitische Instrumente als Sanktionen zu sprechen. Da ist ein gewisser Wandel zu beobachten. Also auch China spricht jetzt von Sanktionen. Und es ist gewissermaßen, auch wenn es immer noch ein völkerrechtlich ein Stück weit schwieriges Konstrukt ist, hat es gewissermaßen Eingang gefunden in die internationale Praxis und wird dann als solches nicht mehr in dem Maße in Frage gestellt. Was immer noch sehr stark debattiert wird, sind sogenannte extraterritoriale Sanktionen. Das heißt, die USA, aber jetzt zunehmend oder die EU beginnt auch diesen Weg zu gehen bei den Russland-Sanktionen, dass Sanktionen eben nicht nur gelten für Unternehmen beispielsweise im eigenen Land, sondern dass sie dann auch Implikationen haben für Unternehmen, für Individuen in Drittstaaten. Und das ist das, was völkerrechtlich tatsächlich extrem umstritten ist. Eine Sache, auf die ich dabei dann gerne nochmal einen Blick werfen würde oder was ich nochmal hervorheben wollen würde. Unsere Daten, die wir erhoben haben, zeigen, es ist eben nicht nur der Westen, weil wir haben auch Sanktionen von internationalen Organisationen erfasst, Sanktionen von Regionalorganisationen. Und da ist sehr spannend zu sehen, dass beispielsweise die Regionalorganisationen auf dem afrikanischen Kontinent, zum Beispiel die Afrikanische Union, aber auch die Westafrikanische Gemeinschaft selber sehr intensiv Sanktionen verhängen. Das heißt, dieses Narrativ von wegen Sanktionen sind ein rein westliches Instrument der Machtausübung gegenüber dem globalen Süden trägt da in dem Kontext nicht so, weil das sind afrikanische Organisationen, die afrikanische Staaten sanktionieren und die auch sehr überzeugt davon sind, dass es zumindest ein geeignetes Instrument ist, um zum Beispiel auf Putsch auf dem Kontinent zu reagieren und auch in Einschränkungen. In den letzten Fällen war es jetzt schwieriger, aber wenn man sich die Geschichte der Regionalsanktionen in Afrika anguckt, ein durchaus auch zumindest teilweise erfolgreiches Instrument, um zum Beispiel auf Militärputsche zu reagieren.
Und auch vielleicht auch ein Instrument, um auf Militärmaßnahmen zu verzichten. Also die liegen ja irgendwie zwischen Appell und Krieg, die Sanktionen.
Ja, Sanktionen werden tatsächlich immer genau so beschrieben als das Instrument zwischen Worten und Krieg. Und das stimmt natürlich, wenn man sich sozusagen fragt, wie stark ist die Form des Drucks, die ausgeübt wird. Gleichzeitig, wenn man sich das empirisch anschaut, finden Sanktionen natürlich nie im luftleeren Raum statt, sondern Sanktionen sind eigentlich immer eingebettet in andere Maßnahmen. Wenn man sich zum Beispiel Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent anguckt, dann gibt es oft ein Nebeneinander her von Mediationsbemühungen durch die Vereinten Nationen oder auch durch andere Akteure und Friedensmissionen der Vereinten Nationen oder die Androhung von militärischer Gewalt und Sanktionen. Das heißt, es ist oftmals auch kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und dann ist die Frage, wie gut dieses Zusammenspiel gelingt und ob sich diese unterschiedlichen Instrumente gegenseitig verstärken, vielleicht auch gegenseitig genutzt werden können oder ob sie zum Teil sich auch widersprechen, weil dann zum Beispiel der Rebellenführer sanktioniert wird, der eigentlich zu Friedensverhandlungen fliegen soll und das dann nicht mehr kann, weil Einreisebeschränkungen ausgesprochen wurden.
Ja, das wäre dann ein bisschen blöd, ne?
Das wäre dann sehr ungünstig und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man noch mehr versteht, wie dieses Zusammenspiel funktioniert, weil auch in dem aktuellen Fall Russland, über den alle sprechen, ist es zum Teil so, dass ich lese, brauchen wir mehr Sanktionen oder brauchen wir mehr Verhandlungen oder brauchen wir mehr Waffenlieferungen? Aber empirisch gesprochen findet ganz viel von dem immer parallel statt und dann geht es eben darum, das Zusammenspiel zu organisieren und es ist kein Entweder-Oder.
Auf Russland schauen wir natürlich immer mal wieder in dieser Episode. Aber jetzt wollen wir erstmal weiter zurück in die Geschichte, um grundsätzlich zu verstehen, woher sie kommen, die Sanktionen, und wie lange es sie schon gibt.
Ja, die Geschichte der Sanktionen geht tatsächlich schon eine ganze Weile zurück.
Benjamin Hilgenstock ist Politikwissenschaftler und Volkswirt bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Also man kann da Beispiele finden aus dem Peloponnesischen Krieg.
Da verhängte Athen 432 vor Christus eine Handelssperre gegen die Stadt Megara, die im Peloponnesischen Krieg den Gegner Athens, Sparta, unterstützt hat.
Aber vielleicht etwas wichtiger oder relevanter wäre zum Beispiel die Kontinentalsperre während der Napoleonischen Kriege.
Das war ungefähr 2200 Jahre nach dem Peloponnesischen Krieg, in einer Welt der allmählichen Industrialisierung und Globalisierung. Am 21. November 1806 verkündete der französische Kaiser Napoleon Bonaparte im sogenannten Berliner Dekret eine Kontinentalsperre gegen Großbritannien. Den von Frankreich beherrschten europäischen Staaten, dazu gehörten Preußen, Holland, Spanien und Teile Italiens, den wurde damit so wörtlich aller Handel und alle Korrespondenz nach den britischen Inseln verboten. Napoleon wollte so die britische Wirtschaft schwächen und damit auch die britische Überlegenheit zur See. Sind solche historischen Sanktionen den Wirtschaftssanktionen von heute ähnlich?
Das Wichtige ist, glaube ich, und das wäre dann auch ein sehr wesentlicher Unterschied zur gegenwärtigen Situation, ist, dass Wirtschaftssanktionen sozusagen während eines aktiven bewaffneten Konflikts zwischen diesen Konfliktparteien eingesetzt wurden. In dem Fall zum Beispiel zwischen Großbritannien und Frankreich. Und seit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hat sich eben diese Diskussion entwickelt, dass Sanktionen auch außerhalb eines Kriegszustandes eingesetzt werden, in allererster Linie präemptiv, um bewaffnete Auseinandersetzungen erstmal zu vermeiden.
Und da gibt's noch einen wesentlichen Unterschied. Sanktionen vor der Entwicklung komplexer weltweiter Handels- und Kommunikationsnetzwerke, die waren viel leichter durchzusetzen. Man brauchte eigentlich nur ein paar Schiffe.
Das macht man mit Schiffen. Das demonstriert danach, inwieweit sich das Umfeld, in dem Wirtschaftssanktionen auferlegt werden, fundamental verändert hat. Also wenn man sich das eben dann so vorstellt, dass eine Seemacht dann eben 2, 3 Kriegsschiffe vor einem Hafen positioniert, das hat dann eben gereicht, um den Handel dort zum Erliegen zu bringen. Das funktioniert natürlich in der globalisierten Weltwirtschaft der heutigen Zeit so überhaupt nicht mehr. Es funktionierte aber auch in der Zeit des Völkerbundes schon nicht mehr. Dafür hatte sich die Weltwirtschaft schon viel zu sehr entwickelt, ist viel zu komplex geworden und entsprechend operiert man den dann eben auch schon damals und mittlerweile eben vermehrt mit Maßnahmen, die nicht einfach in einem Wirtschaftsembargo bestehen, das man eben durch das Positionieren von ein paar Kriegsschiffen durchsetzen kann.
Obwohl sich der Kontinentalsperre auch unter Druck Napoleons weitere Länder anschlossen, letztlich war sie kein Erfolg. Sie wurde durch Schmuggel unterwandert, weil das Festland britische Produkte einfach schätzte. Und am Ende schadete die Blockade sogar Napoleon, weil sie zu politischen Spannungen führte. Die Kontinentalsperre also scheiterte.
Die hat nicht funktioniert und das ist äußerst lehrreich, glaube ich, für den heutigen Zusammenhang. Letztlich, was passiert ist damals, ist dasselbe, was wir heute auch im Falle der Russland-Sanktionen und auch im Falle anderer Sanktionsregime des 20. und 21. Jahrhunderts beobachten, nämlich, dass sich der Handel schlicht und einfach woanders hin verlagert. In dem Fall hat Großbritannien andere Abnehmer für seine Produkte gefunden und andere Länder, die das zur Verfügung gestellt haben, was es eben brauchte. Und dann war der Handel mit dem europäischen Kontinent plötzlich nicht mehr so relevant und entsprechend ist die Kontinentalsperre dann ins Leere gelaufen. Dasselbe Problem plagt Sanktionsregime jetzt schon mehrere Jahrhunderte sozusagen.
1813 wurde die Kontinentalsperre offiziell aufgehoben, da war die Macht Napoleons schon geschwächt. Und den Machtkampf gewannen letztlich die Briten, die ihren Handel nach Amerika und Asien verlagert hatten. Nach Napoleons endgültiger Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 stieg Großbritannien unangefochten zur Weltmacht auf. So wie Großbritannien die Kontinentalsperre mit Schmuggel umgehen wollte, so versucht das gerade auch Russland. Die Europäische Union hat den Handel mit russischem Öl und den Transport auf dem Seeweg in Drittländer verboten. Trotzdem schafft es Russland immer noch, sein Öl zu verkaufen. Und das ist sogar von der EU gewollt.
Also, dass Russland sein Öl jetzt in allererster nach China, Indien und zum Teil noch in die Türkei verkauft, ist Absicht. Denn die Energiesanktionen gegen Russland sollen ja zweierlei Zwecke erfüllen, nämlich auf der einen Seite Russland finanziell schaden, auf der anderen Seite aber auch Schaden für die Weltwirtschaft und die Sanktionskoalition sozusagen verhindern, indem dafür gesorgt wird, dass das russische Öl weiterhin auf dem Markt verbleibt. Und das ist dann auch, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Aspekt, der dieses gegenwärtige Russland-Sanktionsregime von anderen unterscheidet. Es werden hier sehr komplexe Eingriffe in globale Märkte vorgenommen, eben um diese verschiedenen Zielsetzungen gleichzeitig zu realisieren.
Wenn Sie sagen, dass es durchaus ein Interesse gibt, selbst bei den Sanktionsgebern sozusagen, dass das russische Öl und das russische Gas auf dem Markt bleibt, dann geht es da um die Preise.
Da geht es ganz eindeutig um die Preise und es ist ja quasi immer irgendwo gerade Wahlkampf, wie im Moment zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Und deshalb gibt es da eine ganz erhebliche Sensibilität, was irgendwelche Maßnahmen betrifft, die eventuell dazu führen könnten, dass globale Ölpreise steigen, dass dann eben auch die Benzinpreise an der Tankstelle steigen, was ja für viele Menschen sozusagen die direkte Auswirkung einer Politikmaßnahme wäre. Und entsprechend werden eben bestimmte Eingriffe vorgenommen, die das so weit wie möglich vermeiden. Das hat dann natürlich auch Konsequenzen auf die Effektivität des Sanktionsregimes. Das macht die ganze Sache auch insgesamt sehr viel komplizierter.
Ja, es klingt, als ob in einer globalisierten Wirtschaft Sanktionen eigentlich gar nicht mehr richtig möglich sind.
Doch, das sind sie schon, würde ich sagen. Und ich denke, wir sehen auch, dass die Russland-Sanktionen in bestimmten Bereichen einen ganz erheblichen Einfluss entwickelt haben. Aber es ist natürlich nicht mehr so, dass ich, wie vorhin angesprochen, einfach ein paar Kriegsschiffe dort parke und damit ist der Handel mit diesem Land abgeschnitten. Man muss sich dann eben, und das ist der Versuch, der im Moment unternommen wird im Hinblick auf Russland, aber auch in anderen Fällen, wie zum Beispiel im Iran in den vergangenen 10 Jahren und eben jetzt auch aktuell wieder, man muss sich bestimmter Maßnahmen bedienen, wo eben die Länder, die die Sanktionen auferlegen, noch einen ganz bestimmten konkreten Einfluss haben auf globale Warenströme. Also da geht es zum Beispiel um Finanzsanktionen, bei denen als Mittel eingesetzt wird, dass eben sich jede global agierende Firma, jede global agierende Bank auf Verbindungen mit dem US-Finanzsystem aufbaut und dass Zugang zum US-Dollar quasi unerlässlich ist. Genauso ist es bei den Exportkontrollen, die im Moment im Falle Russlands eingesetzt werden, aber auch in anderen Situationen schon eingesetzt wurden, bei denen man sich dann eben der Tatsache bemächtigt, dass westliche Firmen im Bereich der Hochtechnologie weiterhin eine herausgehobene Position besitzen. Aber das ist natürlich sehr viel komplexer, als einfach die Warenströme komplett abzuschneiden. Die Russland-Sanktionen sind aufgrund eben der Länder, Volkswirtschaften, die nicht an ihnen teilnehmen, sind ein deutlich komplexeres Regime. Es war sehr viel einfacher, den Iran von bestimmten internationalen Handel- und Finanzströmen abzuschneiden, als es in Russland der Fall ist. Natürlich gibt es bestimmte Parallelen. Also das ist nicht das erste Land, bei dem es schwerpunktmäßig um Energieexporte geht. Das war beim Iran auch schon der Fall. Und entsprechend sehen wir auch ähnliche Umgehungsstrategien. Also man hört ja immer wieder von der russischen Schattenflotte, also Tankschiffen, die eingesetzt werden, um das Sanktionsregime zu umgehen. Schattenflotten gab es auch schon im Iran-Fall oder auch im Nordkorea-Fall. Exportkontrollen sind auch keine gänzlich neue Strategie. Die gab es auch während des Kalten Krieges schon, um die Sowjetunion eben von bestimmten westlichen Technologien abzuschneiden. Exportkontrollen werden auch schon seit einigen Jahren eingesetzt, um die chinesische Mikrochip-Industrie im Zaum zu halten. Also es gibt schon bestimmte Präzedenzfälle sozusagen, aber insgesamt ist das Regime sowohl in seiner Komplexität wie auch seiner Breite schon relativ neu.
Auch weil es vieles gibt, das im Haushalt eingesetzt werden kann, aber eben auch in Kriegsgerät. Mikrochips finden sich heute ja auch in Waschmaschinen und wenn Russland keine Chips bestellen darf, dann eben Waschmaschinen aus westlicher Produktion, um die nötigen Bauteile für die Steuerung zum Beispiel von Drohnen zu bekommen. Dual Use heißt es, wenn man Technologie zivil und militärisch verwenden kann. Das macht es zusätzlich zur globalen Komplexität der Handelswege schwer, Sanktionen zu überwachen. Aber auch wenn Sanktionen gut überwacht werden können und wirken, ob man mit ihnen das angestrebte Ziel erreicht, das ist dennoch nicht sicher.
Man hatte eben auch während des Ersten Weltkriegs festgestellt, dass bestimmte Maßnahmen, die man als Sanktionen charakterisieren kann, ganz erhebliche Auswirkungen hatten auf die Mittelmächte zum Beispiel. Und man hat dann eben versucht, in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als es bestimmte Bemühungen gab, dann eben innerhalb des Völkerbundes sozusagen die internationale Interaktion von Staaten auf eine gewisse rechtliche Grundlage zu stellen, dann eben auch dieses Instrument zu formalisieren und außerhalb von aktiven Kriegen einzusetzen. Und die Überzeugung, die eben dann vorherrschte bei denen, die Sanktionen in diesem Zusammenhang unterstützt haben, ist, dass eine Wirtschaftssanktion sozusagen eine so katastrophale Auswirkung hat auf das Land oder die Länder, auf die es abzielt, dass politische Entscheidungsträger sozusagen überhaupt keine Wahl haben, als den Forderungen, was auch immer sie sein mochten, also zum Beispiel das Unterlassen eines Angriffs auf einen souveränen Staat, gar keine andere Wahl hatten, als sich diesen Forderungen zu fügen. Das hat sich natürlich als Fehleinschätzung herausgestellt und diese Tatsache existiert auch weiterhin.
Damals war es der Völkerbund. Heute sind die Vereinten Nationen die Organisation, in der globale Regelwerke entwickelt und ihre Einhaltung überwacht wird. Über die haben wir auch schon eine Folge bei Der Rest ist Geschichte gemacht. Aber wie gesagt, nicht nur die Vereinten Nationen verhängen Sanktionen. Julia Grauvogel dazu nochmal.
Wie sich das entwickelt hat, hat sehr viel auch damit zu tun, wie sich globale Ordnung entwickelt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg, unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, gab es natürlich die Bemühungen oder auch die Idee, den Wunsch, Konflikte viel stärker in dem, was so als System der kollektiven Sicherheit bezeichnet wird, zu bearbeiten. Also, dass die internationale Gemeinschaft ja die primäre Rolle bei der Bearbeitung von Konflikten spielt. Und Sanktionen sind jetzt als Instrument nicht besonders prominent in der UN-Charta, aber es gibt einen Artikel 41, der genau beschreibt, wie der Sicherheitsrat bei einer Gefährdung von Frieden und Sicherheit eben Sanktionen verhängen kann. Und dann zeigt sich aber auch, und da sind Sanktionen symptomatisch im Prinzip für die Entwicklung der Weltordnung, der Sicherheitsrat war blockiert durch den Ost-West-Konflikt. Das heißt, in diesem ganzen Zeitraum von 1945 bis 1990 gab es eigentlich nur zwei Fälle von UN-Sanktionen. Wir haben schon über Südafrika gesprochen, über das Waffenembargo. Es gab einen zweiten Fall, da wurden Sanktionen gegen das damalige Rhodesien, das heutige Simbabwe, verhängt. Und dann 1990, gewissermaßen der Epochenwandel, der Sicherheitsrat ist nicht mehr blockiert und dann gibt es so eine Proliferation, also quasi so eine Explosion fast von UN-Sanktionen, die im Kontext von Kriegen, Auseinandersetzungen verhängt werden. Liberia, Sierra Leone, Libyen, Äthiopien, Sudan, Ruanda. Und dann realisiert man, dass diese Sanktionen, die damals zum Teil auch noch umfassend waren, Irak ist das bekannteste Beispiel, natürlich gravierende humanitäre Folgen haben.
8 Jahre führte der Irak in den 80er Jahren Krieg gegen den Iran. 1990 marschierte der Irak dann in Kuwait ein und dagegen intervenierte 1991 eine US-geführte Armee im Zweiten Golfkrieg auf Grundlage einer UN-Resolution. Anschließend wurden, um den Irak von weiteren Aggressionen abzuhalten, durch die Vereinten Nationen Sanktionen verhängt. Dem Irak wurde verboten, Öl zu exportieren, und gleichzeitig durften Waren nicht mehr an den Irak geliefert werden. Die Sanktionen trafen natürlich nicht nur die Regierung, sondern auch die Bevölkerung.
In der Folge gab es dann die Idee von deutlich gezielteren Sanktionen, die sich gegen die herrschende Elite richten, die sich vielleicht gegen einzelne Wirtschaftssektoren nur noch richten. Und alle Sanktionen, die die Vereinten Nationen danach verhängt haben, waren in der einen oder anderen Form in Bezug auf den Personenkreis, in Bezug auf die Sektoren, in Bezug auf vielleicht bestimmte Regionen eines Landes auch nur, waren in der einen oder anderen Form gezielte Sanktionen. Und das ist manchmal nicht so bekannt, wie dieses Irak führte zu gezielten Sanktionen. Es hat auch sehr viel daran verändert, wie Sanktionen als Instrument designt werden. Also die Irak-Sanktionen waren quasi ohne eine zeitliche Begrenzung. Und das haben die Kollegin und ich in unserem Datensatz und in unserer Forschung gezeigt. Danach hat die Tatsache, dass es Sanktionen mit zeitlicher Begrenzung gab, die auch regelmäßig überprüft werden müssen, hat extrem zugenommen. Und wir zeigen auch, wenn Sanktionen so eine zeitliche Begrenzung haben, wenn die Ziele klar sind, wenn das regelmäßig überprüft werden, dann sind die Maßnahmen in aller Regel zumindest ein bisschen erfolgreicher.
Bleibt aber die Frage, wann genau Sanktionen erfolgreich sind und wann nicht. Im Falle der Sanktionen gegen Russland sieht es ja so aus, als ob sie ihren Zweck nicht erfüllen. Trotz scharfer und anhaltender Strafen, trotz Ausschluss Russlands aus den wichtigsten Systemen des internationalen Zahlungsverkehrs, der Krieg gegen die Ukraine geht weiter.
Also erstmal würde ich nicht sagen, dass die Sanktionen nicht funktionieren. Das heißt nicht, dass es nichts zu verbessern gäbe, aber die Sanktionen funktionieren sehr wohl. Also wenn man sich zum Beispiel Russland im Jahr 2023 anguckt, der Handelsbilanzüberschuss war etwa 200 Milliarden Dollar kleiner als im Vorjahr. Das macht für makroökonomische Stabilität und auch für politischen Spielraum einen ganz dramatischen Unterschied. Genauso die Tatsache, dass die russische Zentralbank auf 300 Milliarden Dollar an Reserven nicht zurückgreifen kann, macht einen ganz dramatischen Unterschied. Und ich denke, dass man, wenn man das Russland-Sanktionsregime sich anschaut, diese Tatsachen nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht ganz erhebliche Probleme mit der Durchsetzung gäbe, zum Beispiel mit den Energiesanktionen, bei denen es schon so ist, dass Russland weiterhin in der Lage ist, ganz erhebliche Einnahmen zu generieren, oder auch eben bei den Exportkontrollen, die darauf abzielen, dass Russland eben keine Technologie für seine Militärindustrie importieren kann. Da finden wir natürlich immer wieder Informationen, die nahelegen, dass dort ganz erhebliche Umgehung stattfindet. Und da gilt es sicherlich nachzuschärfen. Das heißt nicht, dass wir jetzt unbedingt neue Sanktionen brauchen, was weitere Bereiche der russischen Wirtschaft betrifft, sondern die Sanktionen in den Kerngebieten, die es schon gibt und die es auch quasi schon seit anderthalb, zwei Jahren gibt, die gilt es effektiver durchzusetzen.
Dazu, meint Benjamin Hilgenstock, müssten aber auch die Ziele klarer formuliert werden. Im Falle des Iran sei das besser gewesen. Als um 2000 mehrere heimlich errichtete Nuklearanlagen entdeckt wurden, die der Iran als Mitglied des Atomwaffensperrvertrags eigentlich hätte anzeigen müssen, da wurden Sanktionen verhängt. Das klare Ziel: Iran vom Bau von Atomwaffen abzuhalten.
Und das ist ein ausgezeichnetes Beispiel, weil eben die Iran-Sanktionen, wie ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, eben ein Fall war, wo man ganz klar von Anfang an kommuniziert hatte, was der Sinn und Zweck des Ganzen ist und was eben das Zielobjekt, in dem Fall der Iran, tun muss, um sich von diesen Sanktionen zu befreien. Das hat funktioniert. Man muss auch sagen, das war ein fast globales Sanktionsregime unter der Ägide der Vereinten Nationen. Das macht es natürlich einfacher. Aber man hat von vornherein ganz klar gesagt, was passieren muss, damit die Sanktionen zurückgenommen werden. Das hat der Iran so verstanden.
Und so ist das Nuklearabkommen zustande gekommen. Ein echter Erfolg, bis Donald Trump 2017 nach seinem Amtsantritt ausgestiegen ist.
After these consultations, it is clear to me, that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement.
Wenn dann natürlich eine Vertragspartei sagt, es ist uns relativ egal, ob ihr mit den Sanktionen übereinstimmt oder nicht, wir verlassen diesen Vertrag, ist natürlich das komplett hinfällig. Und das haben sich natürlich der Iran und andere Regime dieser Art und Weise sehr gut gemerkt. Und das wird uns in der Zukunft sicherlich Probleme bereiten, wenn wir wieder so etwas versuchen, wo es um eine ganz konkrete Verhaltensänderung geht.
Das ist ja eigentlich das Ziel von Sanktionen. Julia Grauvogel sieht aber auch noch andere, allgemeinere.
Also wenn man sagt, Sanktionen verhindern wirklich einen Krieg oder Sanktionen erzwingen, im Fall von Russland zum Beispiel den Rückzug Putins aus der Ukraine, das wäre natürlich irgendwie der Goldstandard. Das wird nicht immer erreicht. Aber Sanktionen haben auch noch andere wichtige Funktionen. Sie bekräftigen eben Völkerrecht, sie bekräftigen internationale Normen. Das ist nicht nur Symbolpolitik, sondern das ist tatsächlich auch wichtig.
Das eine Rezept für Sanktionen, das gibt es sicher nicht. Aber schon Bedingungen für das Funktionieren.
Es gibt eine Reihe von Faktoren, wo die Forschung ganz deutlich gezeigt hat, Sanktionen funktionieren besser im Stadion der Androhung. Sie funktionieren besser gegen kleine Länder, wirtschaftlich schwächere Länder. Sie funktionieren besser gegen Demokratien. Und in der Regel, das ist natürlich ein sehr ambivalenter Befund, weil man eigentlich die Bevölkerung nicht so gerne so umfassend treffen möchte. Umfassendere, finanziell schmerzhaftere Sanktionen wirken in aller Regel auch besser.
Sanktionen enden dann irgendwann, im besten Fall, wenn ihre Ziele erreicht wurden, aber das wird nicht immer der Fall sein, ne?
Nee, es gibt im Prinzip zwei Arten, wie Sanktionen enden. Das eine ist Tatsache, sie sind zumindest teilweise erfolgreich und dann ist es natürlich ein Stück weit leichter, sie aufzuheben. Es gibt aber auch Fälle, in denen Sanktionen nie die deklarierten Ziele erreichen. Und auch dann stellt sich natürlich für die Länder, die Sanktionen verhängen, irgendwann die Frage, soll an diesen Maßnahmen, die mal mehr, mal weniger teuer auch für die sind, die die Sanktionen verhängen, festgehalten werden oder nicht?
Das ist wahrscheinlich auch eine Schwierigkeit für die Sanktionen verhängenden Staaten. Oder sagen wir mal, es schränkt vielleicht deren Möglichkeit ein, Sanktionen zu verhängen, weil sie sich diese Frage schon am Anfang eigentlich stellen müssen. Können die erfolgreich sein? Gehen wir dieses Risiko ein? Wenn man ständig Sanktionen verhängt, die gar nichts bewirken, dann ist man nicht besonders glaubwürdig.
Ja. Würde man denken, interessanterweise spielt aber diese Überlegung von Exit-Strategien, von der Frage, wie werden Sanktionen, wenn sie nicht wirken, vielleicht irgendwann wieder aufgehoben, zum Zeitpunkt der Verhängung eigentlich nicht ausreichend eine Rolle. Wenn das so wäre, dann gäbe es aus meiner Sicht, und das zeigen wir auch, wenn wir uns diese verschiedenen Fälle in unserem Datensatz angucken, dann gäbe es noch viel mehr Nachdenken über klar formulierte Ziele, dann gäbe es wahrscheinlich noch mehr Ausstiegsklauseln und dann gäbe es vielleicht auch Bemühungen, die Aufhebung von Sanktionen noch enger an Tatsache bestimmte Erfolge zu knüpfen. Es gibt einzelne Fälle von UN-Sanktionen, zum Beispiel gegen Südsudan. Da sind wirklich so 25 Meilensteine definiert worden. Und wenn einzelne erreicht werden, können einzelne Sanktionsmaßnahmen aufgehoben werden. Das ist ein sehr gelungenes Beispiel, aber das ist eher ein Einzelbeispiel. Also man könnte denken, das wird schon mitgedacht, wird es aber Tatsache noch nicht ausreichend.
Also, Sanktionen müssen klare Ziele haben. Sie müssen gut begründet sein und dem Ziel auch tatsächlich nützen. Sie müssen durchgehalten werden von allen, im besten Fall von der ganzen Weltgemeinschaft. Und wenn das so ist, dann wirken sie nicht nur, weil sie die Handlungsfähigkeit des sanktionierten Staates einschränken, sondern weil sie markieren, welches Verhalten schädlich ist und dass dieses Verhalten nicht geduldet wird. Sanktionen, könnte man auch sagen, brauchen Moral. Und die Vereinten Nationen sind der richtige Ort, um Sanktionen zu beschließen. Das hat im Falle des Irak funktioniert und auch bei Südafrika. Es funktioniert aber nicht gegen die Vetomacht Russland. Sanktionen aber können auch ohne die Vereinten Nationen Einfluss haben, auch die gegen Russland. Und, das ist ganz wichtig, sie sind in jedem Falle besser als ein Krieg. Hoffentlich führen sie zu einem Frieden in der Ukraine und zur Beruhigung der Lage im Nahen Osten. Ein bisschen ist das vielleicht so wie bei der Erziehung. Strafen müssen wohl dosiert, konsequent und auch akzeptierbar sein. Allerdings sind Diktatoren meist deutlich trotziger als Kleinkinder und sie können auch mehr Schaden anrichten. Vielen Dank an Julia Grauvogel und Benjamin Hilgenstock. Recherche dieser Folge Josephine Kuban. Produktion und Regie Carina Schröder. Redaktion Monika Dittrich. In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht es um Müll.
Man kann sagen, dass die Herstellung von Kunststoffen und die Entwicklung der Massenmedien sehr, sehr eng miteinander verschränkt sind.
Preiswert, praktisch, teuflisch. Wie die Plastikverpackung zum Fluch wurde. Und wenn euch der Rest des Geschichte gefällt, dann freuen wir uns über eure Stimme beim Deutschen Podcastpreis. Abstimmen bitte unter deutscher-podcastpreis.de. Dankeschön. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss. Und wir wollen noch ein bisschen Werbung machen für andere Podcasts vom Deutschlandfunk, zum Beispiel für Der Tag. Den gibt's montags bis freitags in der DLF Audiothek mit jeweils zwei Themen, die an diesem Tag wichtig sind.
Deutschlandfunk, der Tag. Das heißt für uns vor allem eins:
zwei bis drei Themen jeden Tag analysieren und zwar verständlich.
Also wir wollen weniger zuspitzen, wir wollen weniger Kontroverse, wir wollen einfach wirklich den Schlüssel zum Verstehen geben.
Und hey, wir sind der Deutschlandfunk. Wir nehmen unseren Job vor allem ernst.
Der Tag, ein Podcast von Deutschlandfunk. Montags bis freitags ab 17 Uhr in unserer DLF Audiothek-App.